Anja Förster und Peter Kreuz. Vergeude keine Krise. 28 rebellische Ideen für Führung, Selbstmanagement und die Zukunft der Arbeit. Ein bisschen verrückt ist das Ganze ja schon. Ausgerechnet in der größten Krise wird all das, was zuvor noch unmöglich erschien, mit einem Mal Realität. Digitales Klassenzimmer, Telemedizin, ja selbst das Finanzamt schaffte es, seine Mitarbeiter so auszustatten, dass sie aus dem Homeoffice arbeiten konnten. Insgeheim wussten wir wohl schon lange, dass man nicht für jedes Meeting quer durchs Land reisen muss. Aber erst die Corona-Pandemie zwang uns, Skype, Zoom und andere Software für die virtuelle Zusammenarbeit auch wirklich zu nutzen. Krisen führen zu Veränderungen. Sie sorgen dafür, dass wir Neues ausprobieren und auch mal wieder outside of the box denken. Und sie zeigen uns, dass wir ruhig etwas furchtloser sein dürfen, wenn es darum geht, mit überkommenen Regeln zu brechen. In diesen Blinks stellen wir dir 28 Ideen vor, mit denen du, nicht nur in Krisenzeiten, verkrustete Strukturen in deinem Unternehmen aufbrechen kannst. Blink Nummer 1. Krisen fördern das Gruppendenken. Daher ist es wichtig, deine Querdenker zu beschützen. Es ist einer dieser Sätze, den man in Krisen besonders oft hört. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken. Je schwieriger die Zeiten, desto größer wird auch unser Drang, uns mit Menschen zu umgeben, die uns ähneln, die genauso denken wie wir selbst. Selbstverständlich hat ein derartiger Chorgeist erst einmal Vorteile. Das Team wird zu einer Art Familie. Deine Mitarbeiter springen füreinander in die Bresche, machen freiwillige Überstunden. Sie identifizieren sich mit dem Unternehmen und tun alles, um es zu retten. Dieses Zusammenrücken birgt jedoch auch Gefahren. In einem Chor ist Widerspruch nämlich verpönt. Es ist kein Ort für Querdenker oder Abweichlerinnen, die der Mehrheitsmeinung nicht entsprechen. In einer sich immer schneller verändernden Welt brauchst du jedoch Mitarbeiterinnen, die unkonventionell denken und naheliegende Ideen nonchalant übergehen. Ansonsten kann es wieder und wieder passieren, dass schlechte Ideen durchgewunken werden. Schließlich will niemand derjenige sein, der widerspricht. Deswegen gilt in der Krise: Beschütze deine Querköpfe, deine Kanarienvögel. So lautet die rebellische Idee Nummer 1. Wenn du dich fragst, was das mit dem Kanarienvogel soll, die Metapher kommt aus dem Englischen und bezieht sich auf die Wendung »The canary in the coal mine«. Kohlearbeiter nahmen stets Kanarienvögel mit in den Schacht, denn wenn sie aufhörten zu zwitschern, drohte der Erstickungstod. Auch die firmeninternen Kanarienvögel bemerken das Problem zuerst und haben keine Schwierigkeiten damit, anderen ihre Meinung entgegenzuzwitschern. Kanarienvögel sind aber nicht deswegen so wertvoll, weil sie immer recht haben. Sie liegen mit ihrer Meinung genauso oft daneben wie alle anderen im Team. Doch indem sie das Einheitsdenken in Frage stellen, motivieren sie auch andere, nach neuen Informationen und Alternativen zu suchen. Sie sorgen dafür, dass dein ganzes Team unabhängiger denkt. Kein Wunder, dass der ehemalige Personalchef von Google, Laszlo Bock, alles auf eine Kanarienvogelkultur hin ausrichtete. Bock stellte sicher, dass man bei Google auf jeder Hierarchieebene sowie in jedem Unternehmensbereich zumindest auf einen Kanarienvogel traf. Kanarienvögel sind also Gold wert, doch es besteht Verwechslungsgefahr. Menschen aus deinem Team, die immer nur dagegen sind, ohne wirklich outside of the box zu denken, befeuern nur Pseudo-Dissense. Auf Dissens nur um Dissens willen kannst du jedoch getrost verzichten, besagt Idee Nummer 2. Blink Nummer 2. Entziehe dich dem Gruppensog. So dringend du Kanarienvögel in deinem Team brauchst, es ist verdammt schwer, sie zu finden. Auch außerhalb von Krisen neigen die meisten Menschen nämlich dazu, ihre Meinung der Mehrheit anzupassen. Wie groß das Problem des Gruppensogs in Unternehmen tatsächlich ist, fanden die US-amerikanischen Trainer und Berater Kathleen Ryan und Daniel Oestreich heraus. Sie fragten über 250 Angestellte in verschiedensten Funktionen, wie sie mit ihren Kolleginnen und Vorgesetzten kommunizierten. Das Ergebnis? Fast 3/4 aller Teilnehmer gaben an, auffällige Probleme im Unternehmen eher zu verschweigen, als diese offen anzusprechen. Selbst Führungspersonen fiel es schwer, Probleme offen zu thematisieren. Der Gruppensog und das Bedürfnis nach Harmonie sind einfach zu stark. Daher solltest du dich, wo es geht, bewusst dem Sog der Gruppe entziehen, lautet Idee Nummer 3. Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schwiegen nicht nur, weil sie nicht als Nestbeschmutzer gelten wollten. Viele waren auch davon überzeugt, dass es keinen Unterschied mache, ob sie Kritik äußerten oder nicht. Ihre Meinung gehe sowieso unter. Ein solches Klima willst du natürlich nicht in deinem Unternehmen. Du solltest deine Mitarbeiter sogar zum Widerspruch verpflichten. So Idee Nummer 4. Nimm dir ein Beispiel an Bridgewater-CEO Ray Dalio, der bei dem Hedgefonds-Riesen eine einzigartige Widerspruchskultur einführte. Bei ihm hatte jeder Mitarbeiter eine Obligation to dissent, also nicht nur die Erlaubnis, sondern die Pflicht zu widersprechen. Das Ganze führte bei Bridgewater unter anderem dazu, dass Dalio eines Morgens eine Mail von einem seiner Angestellten erhielt, in der dieser seinem Chef für die letzte Präsentation eine glatte 5 gab. Klar, so eine kritische Mail liest niemand gern, aber stattdessen zu hören, wie toll die Präsentation gewesen ist, wie gut die Idee waren, das bringt niemanden weiter. Führungspersonen, die Kritik an ihrer Person durch Angestellte für unangebracht halten, leben in einer Scheinwelt. Erinnerst du dich an den Film Matrix? Dort steht die rote Pille dafür, aus der Scheinwelt aufzuwachen, während man mit der blauen Pille die Augen vor der echten Welt verschließen kann. Der Vorgesetzte, der keinen Widerspruch duldet, entscheidet sich für die blaue Pille. Als Chef eines Unternehmens, das in der echten Welt bestehen soll, musst du selbstverständlich zur roten Pille greifen. So lautet Idee Nummer 5. Blink Nummer 3. Nutze Krisen, um mit Hilfe deiner Mitarbeiter Gewohnheiten zu hinterfragen. Krisen sind, wie bereits erwähnt, der ideale Zeitpunkt für einen Neuanfang. Vor allem Unternehmen, die in überkommenen Mustern feststecken, können von Krisen auf lange Sicht profitieren. Dabei gilt: Top-down war gestern. Als moderne Leaderin solltest du deine Mitarbeiter zur Selbstverantwortlichkeit ermutigen. Dazu musst du aber erstmal lernen, loszulassen, lautet Idee Nummer 6. Das magische Wort heißt Vertrauensvorschuss. Krisen, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, sind das ideale Trainingsgebiet, um Dinge auszuprobieren. Was passiert, wenn du deinen Angestellten einfach mehr Freiheiten gewährst? Du kannst ohnehin nicht kontrollieren, ob sich deine Mitarbeiter im Homeoffice genau an das halten, was du vorgibst. Aber auch bei deinen Mitarbeiterinnen vor Ort im Büro ist Kontrolle ökonomisch nicht sinnvoll. Sie ist teuer und langsam. Besser ist es, wie gesagt, Vertrauen zu haben. Dazu gehört auch, deine Mitarbeiter ohne Barrieren denken zu lassen. Das besagt Idee Nummer 7. Kreative neue Ideen und Lösungen entstehen erst, wenn wir keiner festen Agenda folgen. Als Leader solltest du eine Kultur fördern, in der nicht nur eine Lösung richtig ist. Klar, einige werden dein Vertrauen auch ausnutzen, aber erstens ist der Vertrauensvorschuss kein Freifahrtschein, du sollst nicht blind vertrauen. Und im Regelfall wissen Mitarbeitende Vertrauen zu schätzen und danken es mit mehr Elan und Innovation. Idee Nummer 8. Indem du provokative Kompetenzen förderst, gewinnst du außerdem Mitarbeiter, die es fachlich drauf haben, sich aber nicht mit dem Status quo abfinden. Das Softwareunternehmen Basecamp etwa schafft provokativ kompetente Mitarbeiterinnen, indem es alle paar Wochen die Teamleiter wechseln lässt. Frei nach dem Motto: Du glaubst, du kannst es besser? Okay, probier es aus. Jeder bekommt so die Chance, seine eigenen Ideen umzusetzen. Scheitern ist dabei kein Tabu, sondern hilft zu verstehen, wieso Dinge traditionell auf diese oder jene Weise erledigt werden. Und nicht zuletzt bekommen die Menschen im Unternehmen so auch ein Gefühl für die Probleme der anderen. Damit es Führungskräften gelingt, eine derartige provokative Kompetenz zu schaffen, müssen sie Ja zur Störung sagen, besagt Idee Nummer 9. Ein gutes Beispiel für einen Störer-CEO war Steve Jobs. Jobs hatte eine regelrechte Abscheu gegenüber Routinen und Dogmen. Trotzdem solltest du es damit nicht übertreiben. Nicht jedes gut laufende Businessmodell muss permanent hinterfragt werden. So nötig das Stören auch ist, um innovativ zu bleiben und langfristig Erfolg zu haben, kurzfristig ist es meist teuer. Wichtig ist ein gesundes Mittelmaß zwischen Disruption und Tradition. Blink Nummer 4. Hör auf, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entmündigen. In vielen Unternehmen ist alles bis ins Kleinste geregelt. Dresscode, CC-Regelungen beim E-Mail-Versand, Tag für Tag diverse Checklisten und so weiter. Die Folge? Die Führungsriege ist beruhigt und alles ist unter Kontrolle. Oder? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil haben zu viele Regeln eine toxische Wirkung. Sie suggerieren, dass Angestellte alles, was nicht peinlichst genau deklariert ist, hemmungslos ausnutzen. Als wäre das nicht schon genug, verhindert übertriebene Regelbürokratie oft auch noch effizientes Arbeiten. Jedes Mal, wenn eine deiner Mitarbeiterinnen eine interne Liste ausfüllt, kümmert sie sich um keinen Kunden und schafft somit logischerweise auch keinen Mehrwert. Regeln und Bürokratie sind in jedem Fall ein Problem. Deine Antwort in Form einer rebellischen Idee könnte daher lauten: Killen wir die dümmsten Regeln. So lautet Idee Nummer 10. Frage die Menschen, die für dich arbeiten, am besten ganz direkt, welche Regeln ihre Arbeit am meisten behindern oder sie gefühlt sogar demütigen. Oft öffnet allein schon diese Frage die Schleusentore. Ebenso wie auf dumme Regeln solltest du auf zu exzessives Kümmern verzichten, besagt Idee Nummer 11. Sieh deine Mitarbeiter als mündige Menschen an. Wenn du ihnen dauernd bei Aufgaben hilfst, die sie eigentlich selbst erfüllen müssten, bleiben sie unselbstständig. Auf diese Weise verkümmerte Menschen neigen dazu, ihre Verantwortung beim Kümmerer abzugeben. Besonders absurd wird es, wenn sich ein Vorgesetzter dann auch noch über die fehlende Selbstständigkeit seiner Mitarbeiterinnen beschwert. Ich muss alles selbst machen in diesem Laden. Zeig deinen Leuten, dass es in ihrer Macht steht, sämtliche Probleme selbst zu lösen. Auch solltest du darauf verzichten, unnötige Konkurrenzsituationen zu schaffen. Vielleicht denkst du, es sei eine gute Idee, besonders fähiges Personal hin und wieder mit einem Bonus zu belohnen oder ein Mitarbeiterranking zu führen, um deine Angestellten für Höchstleistungen zu motivieren? Keine gute Idee. Den einen oder anderen mag das möglicherweise pushen, doch der Teamgeist leidet darunter. Als kooperative Wesen arbeiten wir zusammen immer produktiver, wofür es auch ein Vorbild in der Landwirtschaft gibt. In einem Experiment zeigte sich, dass eine Gruppe durchschnittlich produktiver Hühner, die also mal mehr und mal weniger Eier legten, über lange Zeit gesund und leistungsfähig blieb, während sich speziell gezüchtete Hochleistungshühner in ihrer Gruppe gegenseitig verletzten oder sogar töteten. Diese Superhühner legten zwar wie verrückt Eier, mussten sich aber auch permanent durchsetzen und agierten dementsprechend aggressiv. Schließe daher unbedingt die Superhühner-Zuchtstation. So lautet Idee Nummer 12. Blink Nummer 5. Auf das Mindset kommt es an. Ist die Krise erst einmal da, beginnt bei vielen das große Grübeln. Werden wir die nächsten Monate überstehen? Droht uns gar der Bankrott? Derartige Gedanken sind nur menschlich. Problematisch wird es, wenn du in diesem Mindset stecken bleibst. Du musst dir bewusst machen, dass du Eigenmacht hast, lautet Idee Nummer 13. Eine negative Einstellung wird schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du die Gestaltungsmacht nicht komplett abgibst und alles von den äußeren Umständen abhängig machst. Was dich bei deiner Eigenermächtigung voranbringt, ist ein Growth-Mindset, besagt Idee Nummer 14. Das Gegenteil eines Fixed-Mindsets. Menschen mit einem solchen Fixed-Mindset denken im Prinzip: Entweder ich kann etwas oder nicht. Mit einem Growth-Mindset bist du hingegen davon überzeugt, dass mit Ausdauer und Willen alles erlernbar ist. Rückschläge sind bei diesem Denkmodell keine Bedrohungen, sondern Möglichkeiten zu wachsen. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich mit einem Growth-Mindset vertraut zu machen, versuche dies. Scanne dein Denken und schlage Alarm, wenn du dich im Fixed-Mindset wiederfindest. Denke dann ganz bewusst anders. Zu einem Growth-Mindset gehört es übrigens auch, sich selbst die Erlaubnis zu geben, eigenständig zu handeln. Mach dir dazu bewusst, dass es 4 Stufen von Folgsamkeit gibt. Erstens, grundsätzlich keine Erlaubnis haben. Zweitens, andere um Erlaubnis fragen müssen. Drittens, dich selbst um Erlaubnis fragen müssen. Oder viertens, grundsätzliche Erlaubnis haben. Was hält dich davon ab, auf der 4. Stufe zu stehen? Eben, gar nichts. Außer dein Kopf. Du hast grundsätzlich die Erlaubnis. So lautet Idee Nummer 15. Wenn du dir selbst Dinge erlaubst, wirst du dadurch natürlich nicht immer automatisch richtig liegen. Wenn Selbstvertrauen von allein zum Erfolg führen würde, ginge es Narzissten blendend. Nein, du brauchst ein wirksames Korrektiv zu deiner Selbsterlaubnis, ein Challenge Network. Das besagt Idee Nummer 16. Die Idee des Challenge Networks stammt von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Adam Grant. Er meint damit eine ausgewählte Gruppe von Kollegen oder Freunden, die dir das erzählen, was du dringend hören musst. Stell es dir als deine persönliche rote Pille vor. Grant rät konkret zu zwei Arten von Challenge Networks, ein regelmäßiges und ein unregelmäßiges. Grants regelmäßiges Network besteht aus zwei studentischen Hilfskräften, die er explizit um kritisches Feedback bittet. Gleichzeitig hat er jedoch auch ein größeres Kritikernetzwerk aus engen Freunden. Dort holt er sich bei größeren Projekten wie etwa einer Buchveröffentlichung Rat. Blink Nummer 6. Sei offen und nimm dir Zeit, über die großen Fragen nachzudenken. Stell dir vor, du versuchst in deinem Unternehmen einige rebellische Ideen in die Tat umzusetzen, schaffst Regeln ab, förderst unliebsame Kanarienvögel und kürzt Boni für einzelne Mitarbeiter. Was wird wohl passieren? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst du nicht nur auf Gegenliebe in deiner Führungsriege stoßen. Das ist das Los von Menschen, die Veränderungen vorantreiben wollen. Sie treten der Masse damit auf die Füße. Finde dich also damit ab, dass du dir mit Veränderungen nur wenige Freunde machst. So lautet Idee Nummer 17. Widerstand solltest du weder trotzig entgegennehmen, noch dich von der Kritik verunsichern lassen. Vielmehr ist dies ein guter Zeitpunkt dazu, um die Strategie zu überdenken, mit der du die Veränderungen vorantreiben wolltest. Vielleicht hast du den falschen Zeitpunkt erwischt oder die falsche Person gefragt. Um Fragen dieser Art beantworten zu können und generell für große Fragen, die die Umstrukturierung deines Unternehmens betreffen, brauchst du vor allem eines: Zeit zum Nachdenken. Grundsatzentscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen triffst du nicht mal eben zwischen Tür und Angel. Gerade deswegen ist es wichtig, dass du dir dafür wöchentlich genug Zeit frei hältst. Statt irgendetwas abzuarbeiten, denkst du dann möglichst ziellos in alle Richtungen. Verwechsle Aktionismus nicht mit Produktivität. Große Neuerungen wollen gut durchdacht sein. Nimm dir also genügend Zeit für die großen Fragen. Das besagt Idee Nummer 18. Während du über die großen Fragen nachdenkst, solltest du auch möglichst radikal open-minded sein, lautet Idee Nummer 19. Radikal offen bist du stets bereit, deine eigene Position zu hinterfragen. Das hat nichts mit Schwäche oder Unentschlossenheit zu tun, sondern mit Empathie. Wer radikal offen ist, versetzt sich beim Streitgespräch wirklich in die Position seines Gegenübers, anstatt unbedingt die eigene Idee durchsetzen zu wollen. Denn er weiß, vielleicht hat auch der andere recht. Dazu gehört es auch, einen möglichst unverstellten Blick auf dein Unternehmen zu werfen. Um diese Perspektive zu kultivieren, hatte die Werbeagentur Whedon & Kennedy, die unter anderem für Nike's Just Do It verantwortlich ist, eine gute Idee. Im Eingangsbereich des Unternehmens steht eine Schaufensterpuppe, die statt eines Kopfes einen Mixer auf ihrem Hals trägt. Auf der Aktentasche, die sie trägt, steht groß »Walk in stupid every morning«. Versuch auch du, immer mal wieder dumm ins Büro zu kommen, besagt Idee Nummer 20. So, als ob du nicht einmal wüsstest, wo das Klo ist. Auch wenn es falsch klingt, sobald du das tust, hast du die Möglichkeit, Probleme zu entdecken, die dir im Alltag niemals aufgefallen wären. Blink Nummer 7. Experimentiere, denn du kannst die Zukunft ohnehin nicht voraussagen. Wenn uns die Corona-Krise im Frühjahr 2020 etwas gelehrt hat, dann wohl, dass mehr möglich ist, als wir glauben. Meetings, Ausstellungen, Konzerte und Vorlesungen ließen sich auch ins Digitale verlegen. Für seine Krankschreibung musste man nicht mehr zum Arzt laufen, man konnte sie sich einfach zuschicken lassen. Sogar der Schulunterricht fand online statt. Für die Digitalisierung Deutschlands war die Corona-Krise ein Segen. Falls du es noch nicht geglaubt hast, solltest du es zumindest jetzt endlich kapiert haben. Krisen machen zuvor Unmögliches möglich. Besagt Idee Nummer 21. Corona hat uns aber auch gezeigt, wie unsicher die Zukunft ist. Ende des Jahres 2019 hatten Unternehmer alles Mögliche auf der Agenda. Doch eine Pandemie dieses Ausmaßes? Genauso wie wir das Coronavirus nicht vorhersehen konnten, können wir auch Mitte 2020 noch nicht sagen, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wie also gehst du damit um? Du könntest versuchen, sämtliche Szenarien vorwegzunehmen und Eventualitäten durchzurechnen. Doch letztlich erhältst du so keine Antworten, du beruhigst dich nur selbst. Auch wenn diese rebellische Idee vielleicht kontraintuitiv wirkt, aber für alle Eventualitäten zu planen, ist nicht besonders sinnvoll, sondern eine Verschwendung von Ressourcen. So lautet Idee Nummer 22. Deshalb besagt Idee Nummer 23, Just do it, experimentiere. Wo sich Geschäftsmodelle und Technologien in Rekordzeit verändern, ist das Experimentieren nicht bloß eine weitere Strategie, sondern die Strategie überhaupt. So sehen das auch Unternehmenslenker wie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Zuckerberg etwa ist sich sicher, dass der Erfolg von Facebook mit unentwegtem Testen zu tun hat. Es gibt 10.000 Versionen von Facebook, die permanent ausprobiert werden und sich ändern. Gute Experimente gleichen informierten Wetten. Ein Aktienhändler, der den Markt kennt, setzt sein Geld bei einer Wette auf eine Aktie auch anders ein als ein Laie. Doch selbst der Kenner mit dem größten Wissen kann zukünftige Entwicklungen nicht sicher voraussagen. So gehört es zum Wesen eines jeden Experiments, dass es scheitern kann. Wenn nicht, dann ist es kein Experiment. So einfach ist das. In der Theorie sind die meisten CEOs hierzulande auch damit einverstanden, Scheitern als die viel zitierte Chance zu akzeptieren. In der Praxis sieht das aber schon wieder ganz anders aus. Du solltest daher unbedingt eine Toleranz für Fehlschläge entwickeln, lautet Idee Nummer 24. Blink Nummer 8. Mach Fehler zur Unternehmenskultur. Wie geht man bei dir damit um, wenn jemand einen Fehler entdeckt? Mit ausgestrecktem Zeigefinger und einem lauten »Wer ist dafür verantwortlich?« Klar, ein derartiger Umgang mit Fehlern schafft eine Kultur der Angst und ist trotzdem in vielen Unternehmen noch Alltag. Bevor ich etwas ausprobiere und damit den nächsten Anschiss riskiere, mache ich hier ab jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. Wenn deine Mitarbeiter so denken, ist dein Unternehmen wettbewerbstechnisch praktisch tot. Daher gilt, zieh Fehlern den Stachel. Das besagt Idee Nummer 25. Das heißt nicht, dass du schlampiges Arbeiten gut gelaunt durchwinken sollst, aber du kannst Fehlschläge differenzierter bewerten. Wenn einem deiner Mitarbeiter ein Fehler passiert, während er versucht, seinen Tag effektiver zu gestalten, ist das etwas anderes, als wenn er bei seinen Mails ständig den Anhang vergisst. Jeder deiner Mitarbeiter sollte verstehen, was einen guten von einem schlechten Fehler unterscheidet. Du könntest deinem Team auch zeigen, was es vom Jonglieren fürs Leben lernen kann. Das ist Idee Nummer 26. Das Buch Juggling for the Complete Klutz enthält eine Lektion, die wunderbar in den Unternehmensalltag passt. Wirf die Bälle in die Luft und lass sie fallen. Richtig gehört, anstatt zu lernen, wie du die Bälle fängst, solltest du erst einmal lernen, wie du sie herunterfallen lässt. Jonglieranfänger werden für gewöhnlich von der Angst blockiert, die Bälle fallen zu lassen. Die Angst ist so groß, dass ihnen die Energie fehlt, das eigentliche Jonglieren zu erlernen. Die Furcht vor Fehlern lähmt den Erfolg. Wenn wir uns aber an das Scheitern gewöhnen, lernen wir später effektiver. Damit verwandt ist auch die nächste rebellische Idee, Idee Nummer 27. Sie lautet, erobere den Markt mit einem unfertigen Produkt. Auf dem Softwaremarkt ist es gang und gäbe, mit einer noch nicht fertigen Beta-Version auf den Markt zu gehen. So erhalten Entwickler bereits Feedback von Nutzern, bevor das Programm fertig ist. Sie können sogar Probleme aufdecken, die ihnen sonst niemals aufgefallen wären. Du könntest auch versuchen, etwas von diesem Beta-Mindset in deinem Unternehmen einzuführen. Kommen wir zur finalen rebellischen Idee. Idee Nummer 28. Diese lautet, sei unter keinen Umständen ein Bremser. Das sollte sich auch in deiner Sprache widerspiegeln, denn Wörter formen unsere Wirklichkeit. Verbanne daher unbedingt sämtliche Bremserphrasen aus deinem Wortschatz. Sätze wie, dafür haben wir nicht die Manpower, das versteht niemand und das ist viel zu abgehoben, sollten deinen Mund einfach nicht mehr verlassen. Merk dir also, Beta ja, Bremser nein. In den Blinks, die du gerade gehört hast, haben wir dir gezeigt, wie wichtig es im Unternehmenskontext ist, Irritationen zu nutzen, die unter anderem auch Krisen mit sich bringen. Schau dir dein Unternehmen mit frischem Blick an und prüfe, was ihr anders machen könnt. Vertraue deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch dir selbst. Lasse Fehler und unverstelltes Feedback zu. Ja-Sager brauchst du nicht, aber auch keine sinnlosen Konflikte. Lass dich jederzeit auf Experimente ein, denn du kannst die Zukunft ohnehin weder planen noch voraussagen. Konstantes Ausprobieren und Weiterentwickeln sind die richtigen Mittel, um allen kommenden Veränderungen zu begegnen. Das waren unsere Blinks zu Vergeude keine Krise, 28 rebellische Ideen für Führung, Selbstmanagement und die Zukunft der Arbeit von Anja Förster und Peter Kreutz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!